Zu dir rufe ich, Herr, mein Fels. Wende dich nicht von mir ab. Wenn du mich schweigend abweist, werde ich denen gleichen, die sterben und unter die Erde kommen. Ich bin gekrümmt und gebeugt, in düsterer Trauer schleppe ich mich durch den Tag. Ich bin zerschlagen am Ende meiner Kräfte. Oft lässt die Qual meines Herzens mich nur noch schreien. Höre auf mein Gebet her, Herr, und vernimm mein Schreien, schweige nicht zu meinen Tränen. Wach auf, Herr, schläfst du? Wach auf und verstoße uns nicht für immer. Warum nur verbirgst du dein Angesicht? Weshalb vergisst du unser Elend und die Bedrängnis, in der wir leben müssen? Warum nur hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig meinen Weg gehen, bedrängt von meinem Feind? Ja, das hört sich so gar nicht nach Lobpreis an, ne? Ich genieße den Lobpreis hier bei uns in der Gemeinde, in der Kirche total. Einer meiner liebsten Momente ist, wenn nach dem ersten Lied die Folie kommt, das heißt, die Kinder dürfen runtergehen und dann immer wieder darf ich da einfach stehen bleiben, meine Frau schnappt die Kinder und ich weiß, jetzt ist es Gott und ich und Gott und wir haben Zeit und ich genieße das wirklich ganz arg. Ich bin dankbar für unsere Musiker, die ihre Stimmen, die ihre Instrumente einfach uns so zur Verfügung stellen und uns in diese Zeit mit reinnehmen, wo wir Gott begegnen können. Aber es gab auch eine Zeit, da war das alles andere als schön oder leicht. Da stand ich ganz häufig da drüben und ich habe kein Wort rausgebracht. Das war eine Zeit, da war das Leben unglaublich dunkel, unglaublich schwer. Ich hatte davon hier schon mal erzählt. 2022 rutschte ich in eine ganz üble Depression. Mich hat es 3 Monate in eine Tagesklinik verfrachtet. Und damals blieben mir Worte im Hals stecken, wenn es um Lobpreis geht. Und Gott loben und ihm Lieder singen, wenn die Seele brennt, wenn alles dunkel ist, boah, schwierig. In der Zeit bin ich durch Zufall auf ein Video auf YouTube gestoßen von dem deutschen Liedermacher Manfred Siebald. Vielleicht kennen den manche, ganz alter Herr, seit Jahrzehnten produziert der Lieder, Lobpreislieder, Kirchenlieder. Und er hat in der Corona-Zeit ein Video gedreht in einer Kirche. Da saß er ganz alleine in diesem riesengroßen Kirchenschiff vorne Orgel und hat erzählt, oh ja, Corona, was er so hört, wie es anderen Gemeindemitgliedern geht und dass die sagen, hey, Angst, Unsicherheit, Not, Verzweiflung. Vielleicht erinnert ihr euch hier noch ein bisschen, wie es war, Mindestabstand zwischen den Stühlen, mit Maske, oh, singen auch schwierig, Aerosolausstoß und so. Ja, es war eine wilde Zeit und wild ist ein ganz blödes Wort dafür. Es war eine furchtbare Zeit. Irgendwie kommt es mir jetzt vor wie so ein Science-Fiction-Film. Aber in der Zeit war vieles nicht leicht und dieser Manfred Siebald, der sagt nachher, wenn du das Gefühl hast, Gott nicht loben zu können, weil so viel Zweifel, so viel Angst, so viel Dunkelheit, so viel Verzweiflung in dir ist, dann bring ihm doch genau das. Und schon allein dadurch fühlt er sich dann gelobt und geehrt. Ist es dann auch Lobpreis? Ich glaube schon. Das, wovon er hier spricht, das heißt Klage. Und das ist unser Schwerpunkt heute. Die Predigt heißt Klage, die vergessene Seite des Lobpreis. Sie hieß auch mal die dunkle Seite des Lobpreis. Kann man nennen, wie man möchte. Ich bin der festen Überzeugung, Klage ist Lobpreis. Klage ist nicht Klage und dann gibt es Lobpreis und das ist besser. Und Klage ist so, oh ja, wenn es schwer ist. Ich glaube, Klage ist eine Form von Lobpreis und sie ist ungeheuer wichtig. Ich glaube, sie ist ungeheuer wichtig und ungeheuer unterschätzt immer wieder. Ich möchte was mit euch teilen, was mich in der Vorbereitung richtig weggeblasen hat, weil ich das bisher noch nicht so wusste. Wenn man in der Bibel so nach Klagetexten sucht, dann stolpert man maßgeblich über 2 Bücher. Das eine ist das Buch der Psalmen und das andere ist Hiob. Zu beidem kommen wir noch. Bei den Psalmen, da sind 150 Texte. Und von diesen 150 Psalmen gibt es unterschiedliche Gattungen. Es gibt Lobpsalmen, Dankpsalmen, Weisheitspsalmen, Bußpsalmen, Klagepsalmen. Und ich glaube, man könnte schon sagen, die Psalmen sind sowas wie das Gebets- oder das Liederbuch der Bibel. Und von diesen unterschiedlichen Gattungen, was glaubt ihr, wovon gibt es am meisten Psalmen von den 150? Es sind Klagepsalme. Die meisten Psalmen in der Bibel zahlenmäßig sind Klagepsalme. Was sagt uns das? Ich formuliere es mal sehr spitz. Das häufigste Gebet in der Bibel ist kein Lob, es ist ein Schrei. Tim Keller, ein theologisches Schwergewicht der letzten 40 Jahre oder länger, erzählt mal in einer Predigt von seinem persönlichen Bibelstudium, wie er das so handhabt. Und er sagt, in einem Jahr, er hat eine gewisse Reihe an Texten, mit denen setzt er sich auseinander und es wechselt von Jahr zu Jahr. Aber eine Sache ist immer gleich, sagt er. Kein Tag des Jahres vergeht, ohne dass in seiner persönlichen Andachtszeit, Bibelzeit, Gottzeit, wie man es nennen möchte, da sind immer Psalmen dabei. Er sagt, Psalmen sind jeden Tag dabei, egal welche anderen ich texte, ich mache, weil die Psalmen sind keine Lehre über Gott. Die Psalmen sind ein Gespräch mit Gott. Das ist eine andere Art von Text in der Bibel. Ralf hat in seiner ersten Predigt einmal so ein Buch erwähnt, ich habe das mal mitgebracht. Das gibt es von Timothy Keller und seiner Frau, das heißt Ein Jahr mit den Psalmen. Wer das mal ausprobieren möchte, das ist unglaublich wertvoll. Innerhalb eines Jahres geht man da durch die 150 Psalmen, hat immer wieder Impulse. Ich empfinde es als eine Riesenbereicherung. Nicht, dass ich das jeden Tag machen würde, ja, so will ich mich jetzt nicht darstellen, aber es ist ein tolles Buch, ein wertvolles Buch. Also glaube ich, dass Klage ein ganz arg zentrales Thema unseres Glaubens ist, sein darf, sein muss. Ich möchte gerne im Folgenden drei Punkte zur Klage gemeinsam mit euch anschauen, relativ kurz und kompakt, zumindest die Überschriften. Woher sie kommt, wie sie funktioniert, wohin sie führt. Das sind die drei Punkte für den Rest der Predigt. Der erste Punkt, woher sie kommt, die Klage. Ich glaube, da muss ich nicht weit ausholen. Woher kommt die Klage? Wie kommen wir dazu zu klagen? Naja, Leid, Not und Schmerz. Wenn die Seele brennt, dann kommt Klage ganz allein. Und es reicht schon, wenn wir eine Zeitung aufschlagen oder die Nachrichten-App eurer Wahl. Man braucht keine 10 Sekunden, man scrollt ein bisschen durch, man überfliegt Überschriften und man denkt, liebe Welt, was ist los? Was ist los? Da jagt eine Katastrophe die andere. Mit Leid, Not und Elend sind wir da dauernd konfrontiert. Ich finde aber konkret wird's immer an persönlichen Geschichten, und ich möchte euch gerne in ein oder zwei mit reinnehmen, so aus meinem Lehreralltag. Kürzlich war ich mit einer Schulklasse unterwegs nach Stuttgart ins Amtsgericht und in der S-Bahn begegnet mir eine ehemalige Schülerin. Die hatte mich damals ein paar Jahre als Klassenlehrer. Tolles Kind, wirklich tolles Kind, aber keine einfachen Lebensumstände, sehr große Familie, sehr wenig Wohnraum, finanzielle Ressourcen sehr begrenzt. Insgesamt einfach herausfordernd, aber tolles Kind. Und dann kommt eines Tages der Satz, Herr Kuhn, mein Papa ist gestorben. Und ich denke, komm schon, nicht im Ernst. Die haben es doch schon so schwer. Warum? Oder ein Schüler, den ich mal, war glaube ich der einzige, den ich zu Hause besucht habe, weil es eine ganze Latte an Problemen war, Kontakt zu den Eltern war irgendwie schwierig, war niemand zu greifen. Da habe ich gedacht, ich bin jetzt dreist, ich fahre nach Hause und klingel und sage so, wir müssen reden. Und dann laufe ich zu dieser Wohnung, brauche erstmal eine Weile, bis ich da bin und klingel dann. Und dann machen sie die Türe auf und sind freundlich und bitten mich rein. Und dann stehe ich da und gucke mich um und denke so, hier wohnt ihr? Und dann zeigt mir der Schüler relativ stolz so ein bisschen seine Ecke, wo er so seinen Schulkram macht. Und dann denke ich, hier arbeitest du für die Schule? Ich mecker über nicht bezahltes Mensageld und über Hausaufgaben. Ey, ich muss froh sein, dass du jeden Tag überhaupt in die Schule kommst. Viele andere Beispiele. Ob es bröckelnde Ehen oder Beziehungen sind, ob es wirtschaftliche Krisen sind, die Tatsache, dass fast jedes fünfte Kind in Deutschland an relativer Armut leidet, gesundheitliche Krisen, Vereinsamung von älteren Menschen. Und dann haben wir noch gar nicht angefangen über Krieg im Iran, den Libanon, Israel, Jemen, Sudan, Klimakrise und all diese Dinge. Davon müssen wir gar nicht anfangen. Jeder von uns weiß, Leid ist elementarer Bestandteil unseres Lebens. Viele von uns haben schon heftige Lebensstürme hinter sich. Manche stecken vielleicht gerade mittendrin. Und wenn du jemand bist, der sagst, boah, also bisher, ich hatte Glück, mir geht's gut, dann möchte ich dich nicht beunruhigen, aber Tim Keller bringt das ganz gut auf den Punkt. Er sagt, die Frage ist nicht, ob du leidest, die Frage ist nur, wann. Es ist elementarer Bestandteil unseres Lebens. Daher kommt die Klage. Und wenn es irgendwann soweit ist, dann ist einfach nur die Frage, wie gehen wir damit um? Weil sie kommt, früher oder später. Und dann ist die Frage, wie gehen wir mit dem Leid um, wenn es voll zuschlägt? Und ich glaube, der biblische Weg heißt Klage. Punkt. So gehen wir damit um. Klage. Wie funktioniert das? Ich möchte gerne zwei Psalmen mit euch anschauen, die ein Prinzip verdeutlichen, das mir in der Vorbereitung wichtig wurde und das, glaube ich, ganz arg hilfreich ist. Der erste Psalm, Psalm 13, ein sehr bekannter Psalm von David. Ich lese den laut vor. Ein Lied von David. Herr, wie lange wirst du mich noch vergessen? Wie lange hältst du dich vor mir verborgen? Wie lange noch sollen meine Sorgen mich quälen? Wie lange soll der Kummer Tag für Tag an mir nagen? Wie lange noch wird mein Feind über mir stehen? Herr, mein Gott, wende dich mir zu und antworte mir. Lass mich wieder froh werden und neuen Mut gewinnen, sonst bin ich dem Tod geweiht. Mein Feind würde triumphieren und sagen, den habe ich zur Strecke gebracht. Meine Gegner würden jubeln über meinen Untergang. Ich aber vertraue auf deine Liebe und juble darüber, dass du mich retten wirst. In meinem Lied will ich dich loben, denn du, Herr, hast mir Gutes getan. Es gibt da so eine Stelle in dem Psalm, da kippt was ins Positive. Will jemand mal einen Tipp geben, welche Zahl da davor steht? Ja, es ist sehr offensichtlich, ja. Es ist die Nummer 6. Es ist die Nummer 6, sie wird gleich grün markiert. Genau, da kippt was, oder? Merkt ihr das? Da wird der Tonfall ein ganz anderer. Das ist ein durchgängiges Prinzip. Wir schauen uns noch was anderes an. Psalm 42, auch ein ganz typischer Klagepsalm. Ich habe erst zu lang, ich habe nur ein paar einzelne Aussagen raus und ihr werdet auch sehr schnell merken, warum. 4,18b. Tag und Nacht weine ich, Tränen sind meine einzige Speise, denn ständig verspottet man mich und fragt, wo bleibt er denn, dein Gott? Gewaltige Wassermassen brausen und tosen, so als riefe eine Flut die andere herbei. Du hast sie geschickt. Deine Wellen und Wogen rollen über mich hinweg. Warum nur hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig meinen Weg gehen, bedrängt von meinem Feind? Hui. Und jetzt gehen wir mal in die Zwischenstellen. Punkt, Punkt, Punkt. Auf Gott will ich hoffen. Denn ich weiß, ich werde ihm wieder danken. Er ist mein Gott und er wird mir beistehen. Und dennoch, am Tag wird der Herr mir seine Liebe erweisen und in der Nacht begleitet mich sein Lied, ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Ja, er ist mein Gott. All diese 6 Verse innerhalb eines Psalms abwechselnd, wie so ein Wellenverlauf. Ich glaube, da zwei Prinzipien zu sehen. Die Prinzipien heißen, ich habe sie mal so genannt, radikale Ehrlichkeit und trotzige Zuversicht. Ich glaube, beides zusammen ist sowas wie eine Formel für Klage. Bei dieser radikalen Ehrlichkeit möchte ich, glaube ich, das klassische biblische Beispiel anführen, weil wenn es jemanden gibt, der radikal ehrlich vor Gott alles auf den Tisch haut, dann ist es Hiob. Viele von euch kennen die Hiobsgeschichte, den Rahmen falls nicht. Ich fasse es ganz kurz zusammen, bevor wir uns anschauen, wie Hiob mit Gott spricht. Dieser Hiob wird beschrieben als guter, gerechter, als gottgefälliger Mann, eigentlich als einer, der nichts falsch macht. Gott sagt, das ist einer von meinen, der ist super. Der ist super. Und doch lässt Gott zu, dass Hiob eine Katastrophe nach der anderen widerfährt. Sein kompletter Besitz, erfolgreicher Unternehmer, sein kompletter Besitz wird vernichtet oder gestohlen. Seine ganzen Mitarbeiter werden getötet oder entführt. Seine kompletten Kinder sterben bei Naturkatastrophen. Und dann bekommt er auch noch eine furchtbare, schreckliche Krankheit und leidet ohne Ende. Dann kommen seine Freunde, 3 Stück. Die wollen ihm beistehen. Und die sehen ihn, die sehen, was ihm passiert ist und die sind sprachlos. Die setzen sich zu ihm auf den Boden und sind leise. 7 Tage lang. Die sitzen 7 Tage lang da in dieser Geschichte und sagen nichts. Ich frage mich, was dem Hiob 7 Tage lang durch den Kopf geht, während er da schweigt mit seinen Freunden. Wir gucken mal, was das Erste ist, was er dann sagt. Kapitel 3. Nach diesen 7 Tagen, dann erst begann Hiob zu sprechen. Er verfluchte den Tag seiner Geburt und sagte, ausgelöscht sei der Tag, an dem ich geboren wurde und auch die Nacht, in der man sagte, es ist ein Junge. Jener Tag versinke in Finsternis, kein Licht soll ihn erhellen, selbst Gott da oben vergesse ihn. Ja, der Tod soll ihn holen, diesen Tag. Ich wünschte, dass sich dunkle Wolken auf ihn legten und die Finsternis sein Licht erstickte. Ja, ne? Schon ehrlich. Wem das zu wenig direkter Schlagabtausch mit Gott ist, einfach noch 3 andere Beispiele. Wir springen ins Kapitel 16, weil er klagt wirklich sehr lange. Da sagt er, Gott ist mein Feind geworden. Er fletscht die Zähne, zerreißt mich im Zorn und durchbohrt mich mit seinen Blicken. Ich lebte in Ruhe und Frieden, aber Gott hat mich aufgeschreckt, mich am Genick gepackt und mich zerschmettert. Er hat mich zu seiner Zielscheibe gemacht. Seine Pfeile schießen auf mich zu. Erbarmungslos durchbohrt er meine Nieren. Meine Galle tropft zu Boden. Ich könnte mir vorstellen, dass für manche von uns dieser Umgangston mit Gott, dem, der das Universum in Existenz gesprochen hat, so eine kleine Grenzüberschreitung ist, wo man sagt, so sollte man eigentlich vielleicht nicht mit Gott reden. Hiob macht's, der ist radikal ehrlich, der lässt jede Maske fallen, die er vielleicht mal irgendwie aufgesetzt hatte. In seinem Schmerz ist Hiob radikal ehrlich. Und wer das Ende vom Buch kennt, allein die letzten 2, 3 Kapitel lohnen sich so arg zu lesen, dann tritt nämlich Gott auf den Plan und geht mit Hiob nochmal ins Gespräch und sagt zu ihm, hey, ich hab schon den Hut auf, ne? Nur dass wir Bescheid wissen, Kuchen und Krümel und so. Aber ganz am Ende wendet er sich dann an die Freunde von Hiob, die immer probiert haben, so ein bisschen Gott in Schutz zu nehmen und zu sagen, ja Hiob, irgendwas Blödes musst du gemacht haben. Und er sagt dann zu diesen Freunden, ich bin voller Zorn über euch. Ihr habt nicht die Wahrheit über mich gesagt, so wie mein Diener Hiob. Ich glaube, Gott hat gar kein Problem damit, dass Hiob so mit ihm spricht. Ich glaube, das kann der ohne Probleme aushalten. Hiob nahm alles, was in ihm war, die ganze Wut, die ganze Verzweiflung, die ganze Hilflosigkeit, alles. Und er hat es Gott nicht hingehalten, er hat es Gott nicht zugerufen, er hat ihm ins Gesicht geklatscht, diesen ganzen Schmerz, den er in sich trug. Und es scheint so, dass das vor Gott okay war. In den Krisenjahren, die ich so mit meiner Familie erlebt habe, 2022, 2023, da hatte ich so ein kleines schwarzes Büchle. Und das war so mein Gebetsbüchle in der Zeit. Und da habe ich reingeschrieben, alles, was mir durch den Kopf ging. Hey, da stehen Sachen drin, die wollt ihr nicht lesen. Aber das war meine Art, alles irgendwie rauszuhauen, was in mir drin war, weil es nicht die Möglichkeit gab, irgendwie zu sagen, nö, das sage ich jetzt nicht oder so. Das war unglaublich wichtig für mich damals, diese Möglichkeit zu haben, radikal ehrlich alles rauszuhauen und ihm in den Kopf zu werfen, was so los war. Aber diese radikale Ehrlichkeit, die braucht noch einen anderen Pol. Die darf nicht alleine stehen, glaube ich. Und das ist dann die trotzige Zuversicht. Das zeigen uns die Psalmen. Wir brauchen immer wieder so eine trotzige, vertrauensvolle Zuversicht, so ein Luftholen, wie diese Wellenbewegung. Ja, wie dieser eine Vers, auf Gott will ich hoffen, denn ich weiß, ich werde ihm wieder danken. Er ist mein Gott, er wird mir beistehen. Aber wie geht das denn konkret? Ja, wenn alles um mich herum dunkel ist, wie komme ich denn in diesen Modus? Wie geht das denn? Zwei ganz konkrete Tipps oder Ideen. Ich hatte vor einiger Zeit ein Gespräch mit meiner Schwägerin, mit der Simone, über die Frage, wenn Zeiten richtig schwierig werden, wie schaffen wir es uns, an das Gute zu erinnern, was wir mit Gott erlebt haben, so als Anker. Und dann hat sie mir erzählt, sie hat da so ein Büchle. Sie hat da so ein Büchle, wo sie Dinge reinschreibt, die sie mit Gott erlebt hat. Und das führt sie seit vielen Jahren. Und da steht einiges drin. Da stehen nicht nur Dinge drin, die sie mit Gott erlebt hat. Da stehen auch Gebete drin. Da stehen Gebete drin, die erhört wurden. Und wenn es schwierig wird, kann man da reinschauen und hat so eine Ressource und kann sagen, damals ist das passiert. Was auch immer jetzt gerade passiert, da geht die Welt unter. Okay, aber ich weiß. Oder wie dieser Vers, diese Zuversicht, ich werde ihm wieder danken. Der sagt nicht, ich danke dir jetzt gerade. Der sagt, ich werde ihm wieder danken. Das heißt, dieser Psalmist erinnert sich zurück und sagt, Gott war da und Gott ist treu, auch wenn ich es gerade nicht merke, er ist treu, er wird mir beistehen, so wie es da heißt. Phil hat in seiner letzten Predigt hier am Sonntag gesagt, wir müssen in unserem Alltag nach Impulsgebern für Lobpreis Ausschau halten, nach Situationen, die uns einfach sagen, boah krass, Gott bist du gut, Gott bist du groß. Und es stimmt. Aber ich glaube, manchmal sehen wir diese Impulsgeber nicht. Manchmal ist vielleicht alles um uns herum so dunkel und so schwer, dass wir im Hier und Jetzt diese Impulsgeber vielleicht nicht so sehen. Und dann brauchen wir den Blick zurück. Wenn wir den nicht haben, dann fehlt uns was. Deswegen einfach mal die Frage, wo schreibst du sowas auf? Schreibst du sowas auf? Hast du ein Büchle? Hast du vielleicht eine Seite in deiner Notiz-App? Hast du irgendwas, wo du zurückschauen kannst, wenn mal die Seele anfängt zu brennen? Ich glaube, das ist was unglaublich Wichtiges. Eine andere ganz konkrete Sache, mit seiner Seele ins Gespräch gehen oder sich seine Seele zur Brust nehmen. Eine meiner Töchter kam kürzlich auf mich zu und hat mich gefragt, Papa, ist eigentlich komisch, wenn ich Selbstgespräche führe? Da habe ich so gesagt, nö, ich glaube, ich würde nur darauf achten, dass nicht so viele Menschen um dich rum sind, wenn du es machst. Sonst wird es vielleicht schon ein bisschen seltsam. Aber prinzipiell, die Psalmen schlagen uns gerade das vor. Sprich zu deiner Seele, ja? Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Da spricht sich jemand selbst zu. Und in diesen Krisenjahren 22 und 23, als die Depression mich voll im Griff hatte, da waren die Tage schwarz und die Nächte dunkelschwarz. Wenn man so mit Schlafstörungen nachts wach liegt und also ein bisschen die Seele und das Gehirn amok läuft im übertragenen Sinne, dann diese kranke Psyche, die haut einem immer wieder Sätze um die Ohren, die sind echt schlimm. Alle wissen, dass du ein Versager bist. Deine Kinder, die werden dich wegen deiner Krankheit verachten und die werden später keinen Kontakt zu dir wollen. Deine Ehe, die wird krachen scheitern. Du wirst nie wieder als Lehrer arbeiten können. Du wirst als Christ scheitern. Alle in deiner Kirche werden wissen, du hast es irgendwie versaut. Und das Schlimme ist, wenn man diesen Gedanken nur lange genug zuhört, boah, werden die real. Die kann man anfassen. So real werden die. Und dann gibt's Leute, die kommen von außen, die haben dann so gute Ratschläge. Ja, jetzt sieh's doch mal so. Da gibt's doch x Gründe, die dagegen sprechen. Du steigerst dich da gerade rein. Das ist alles gut gemeint, ich weiß. Aber eine Psyche, die so im Ausnahmestatus ist, das prallt an einem ab wie Wasser an einer Entenfeder. Ja, diese gut gemeinten, rationalen Ratschläge. Sich seine Seele zur Brust nehmen, der Seele sagen, was Sache ist. Das hat richtig viel Kraft. Mir hat in dieser Zeit, ich hatte eine einzige Ressource, wie ich mir meine Seele so richtig zur Brust genommen habe. Eine Sache. Und das war ein Psalm. Den vermutlich fast jeder kennt. Das war Psalm 23. Das war mein Strohhalm. Jedes Mal, wenn ich das Gefühl hatte, die Welt um mich rum bricht zusammen oder ich implodiere, dann war es dieser Psalm. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Und so weiter und so weiter. Und wenn ich auch wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dieser Psalm, die Nellinger Streuobstwiesen waren meine Hütte. Ich bin da durchgelaufen, egal ob morgens um 5, nachts um 2, abends um 11 oder mittags um 14 Uhr. Dieser Psalm, ich habe den vor mich hin gebrabbelt, ich habe ihn aufgesagt, ich habe ihn meditiert, rezitiert, inhaliert, was man auch immer mit diesem Psalm machen konnte. Das war das eine Ding, was ich greifen konnte. Der Rest war irgendwie nicht da. Das hat mir immer wieder so ein bisschen Weite verschafft, immer wieder der Seele zu sagen, du glaubst das zwar gerade nicht, aber der Herr ist dein Hirte. Und du läufst gerade durchs tiefste Tal, fürchte ich kein Unglück, Entschuldigung, ich fürchte ganz viel Unglück, aber ich halte mich dran fest, dass du da bist, auch wenn ich dich nicht spüre, auch wenn du gerade unglaublich weit weg scheinst. Ich halte mich daran fest, dass du das gesagt hast in diesem Psalm. Und manchmal konnte ich immer mehr ein bisschen atmen und wurde manchmal zuversichtlicher, aber so im Dezember 22, da spitzten sich ganz viele Krisen zu. Da kam meine Familie in eine Situation oder in eine dunkle, wie kann man das sagen, einfach in eine dunkle Zeit, die uns familiär ein Stück weit zerbrochen hat. Die Details, die spare ich aus, aber es war so, als ob ich meiner Familie zuschaue, ein Auto von 220, das geradeaus fährt, Lenkrad kaputt, Bremse kaputt, Betonmauer kommt und ich habe gedacht, wow, was passiert hier gerade? Gott, bist du da? Siehst du das? Und dieses Ganze an Gott festhalten und mit Gott ringen und so weiter, das war da irgendwie lost. Und ich habe gedacht, es darf nicht wahr sein. Das fährt gerade alles vor die Wand. Das geht alles hops. Und da habe ich einen Entschluss gefasst. Das war die Zeit, als ich in diese Klinik ging. Da habe ich gesagt, du gehst jetzt morgen früh in diese Klinik, vor allen anderen, du bist einer der Ersten. Und dieser Aufenthaltsraum, wo die Patienten sein können, da setzt du dich hin und du steigst mit Gott in den Ring. Du hebst ihm nichts hin, du rufst ihm nicht zu, du springst ihm ins Gesicht, du gehst ihm richtig an die Gurgel. Und ich bin mit einem Maß an Wut und Aggression und Verzweiflung und auch ganz viel Enttäuschung am nächsten Morgen in die Klinik, habe den Plan so umgesetzt, betrete die Klinik, laufe da rein und denke, ich brauche jetzt mal ein Blatt Papier. Und dann gab es da einen Raum, da war die Pflege drin und dann habe ich da geklopft und habe gefragt, Entschuldigung, könnte ich ein Blatt Papier haben? Ich habe einen großen Plan. Wurde ich erstmal sehr unhöflich abgewiegelt, dann stand ich so in diesem Foyer und habe gedacht, Mist, jetzt. Und dann kam eine Ärztin rein, mit der ich bis dahin nicht so grün war. Und die hatte einen guten Tag oder so und hat gesagt, Herr Kuhn, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Da habe ich so gesagt, ja, ein Blatt Papier wäre schön, wenn es recht ist. So, okay. Das war leider gar nicht für sie, da tat ich ihr ganz schön Unrecht. Aber sie hat geholfen. Sie geht in diesen Raum von der Pflege rein, wurschtelt da irgendwie ein, zwei Minuten rum und dann kommt sie wieder raus, hat ein Blatt Papier und sagt, ja hier, das war auf die Schnelle das Einzige, was ich gefunden habe, da steht oben ein bisschen was drauf, aber ist ja wurscht, sie wollten ja ein Blatt Papier draufschreiben, kann man. Habe ich gedacht, okay, dann nehme ich das Blatt und laufe die Treppe hoch und gucke kurz drauf und denke nur, boah, ey. Da stand eine einzige Zeile oben drauf. Das war eine URL, ein Internetlink. https://. bibleserver.com, das ist eine Online-Bibel für die, die es nicht kennen, / LUT, für Luther-Übersetzung, / Psalm 23. Ich halte dieses Blatt Papier in der Hand und für mich ist es, als ob das Universum kurz den Atem anhält. Für mich stand alles still. Ich gucke da drauf und denke, wow. Die Umstände hatten sich kein Stück geändert. Aber für mich hatte sich alles geändert. Alles. Das war, als ob Gott mir ganz persönlich an dem Morgen sagt, David, ich bin dein guter Hirte. Okay? Ich bin dein guter Hirte. Das gilt, das ist da. Ich weiß Bescheid. Ich hab's im Griff. Ja, du wanderst gerade durchs finstere Tal, ich weiß. Und ja, du fürchtest Unglück, ich weiß. Aber ich will, dass du weißt, dass ich dabei bin. Und vier Dinge aus dieser ganzen Situation, also danach sind trotzdem Dinge passiert, die waren furchtbar. Da ist unglaublich viel Leid passiert in dieser Zeit, auch nach diesem Moment. Da sind Dinge passiert, die dürfen einfach nicht passieren. Und trotzdem passieren sie manchmal, so ist das Leben. Aber ich habe vier Dinge mitgenommen seither bis heute. Und ich möchte euch, ich möchte dir zusprechen, vielleicht kannst du mit einem was anfangen, vielleicht mit zweien, vielleicht mit gar keinem, ist auch okay. Aber das sind vier Dinge, die ich mir so ein bisschen ins Herz geschrieben habe. Das erste ist, Gott weiß Bescheid. Egal was es ist, Gott weiß Bescheid. Das zweite ist, Gott ist es nicht egal. Gott ist nicht egal, was bei dir passiert. Er ist kein neutraler Beobachter, gar nicht. Und das Dritte, das ist schwierig, das ist hart, vor allem wenn man in einer Krise steckt. Aber ich habe es für mich persönlich erlebt, dass es wahr ist. Und zwar, Gott hat es im Griff. Gott ist souverän. Da gibt es zwei Sätze, die sind schwierig und trotzdem wichtig und richtig. Das eine ist von Keller, wieder so ein Zitat. Da schreibt er in diesem Buch übrigens, wenn wir unser Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen, dann können wir gewiss sein, an diesem Zufluchtsort bei Gott wird uns nichts erreichen, das Gott nicht zugelassen, begrenzt oder bereits in seine Absicht eingeordnet hat. Das ist manchmal fast unmöglich zu hören, ich weiß. Ein deutscher Pfarrer, Paul Deitenbeck, sagt den anderen Satz, den ich so toll finde: Menschen, die mit Jesus rechnen, kommen immer in vorbereitete Verhältnisse. Dein Gott weiß, was los ist. Dein Gott weiß, was Sache ist. Und auch wenn sich alles nicht danach anfühlt, er ist da und es ist ihm nicht egal. Das vierte und letzte, und dann sind wir auch gleich fertig: Gott lässt dich nicht los. Du bist in besten Händen, auch wenn es sich wie das Gegenteil anfühlt. Und ich weiß, wie sich das anhört. Gott lässt dich nicht los. Ja? Seine Hand bleibt bei dir. Und da kannst du sagen, willst du mich verarschen? Was soll denn das hier, Gott lässt mich nicht los? Weißt du, wo ich gerade drin steck? Natürlich hat Gott mich losgelassen. Gott ist ganz weit weg. Ich kenne die Gedanken durch und durch, aber ich weiß auch, warum ich das sage, dass Gott seine Hand nicht wegzieht von dir. Weil diese Hand an ein Kreuz genagelt ist. Da kann die gar nicht wegziehen. Die Hand ist fix. Dazu hat er sich selber entschieden. Und das ist der dritte Punkt. Dahin führt die Klage. Die Klage führt an ein Kreuz. Das Kreuz ist der Ort, an dem die Klage ihren absoluten Höhepunkt erlebt. Dieses Kreuz, wo Jesus freiwillig hingeht und sich kreuzigen lässt und nachher einen Satz schreit und kreischt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus ist der Einzige, der jemals komplett und vollständig von Gott verlassen wurde. Damit du und ich, egal wie sehr die Seele brennt, egal was passiert, damit du und ich nie vollständig von ihm verlassen werden müssen, auch wenn es sich so anfühlt. Und was ich jetzt sage, ist vielleicht schwierig und manchmal fühlt es sich doof an, aber wenn wir ganz ehrlich sind, dann wissen wir, wir sind nicht nur die, denen Leid widerfährt und die dann Grund haben zu klagen. Das stimmt schon. Aber ist uns ehrlich gesagt auch bewusst, dass wir immer wieder die Verursacher sind von Leid? Dass wir anderen Menschen Grund geben zu klagen, dass wir schuldig werden an anderen Menschen? Ich könnte euch mit reinnehmen, nur in die Kamera ins Hause Kuhn heute Morgen, was da schon los war. Puh, Junge, da wird Mann an Frau schuldig, Frau an Mann, Mann an Kinder, Kind an Mann, ich an meinen Schülern, meine Schüler an mir, ich an meinen Nachbarn, ich an manchen von euch. Wir werden dauernd aneinander schuldig, wir Menschen. Das ist eins unserer Grundprobleme. Wir sind bei weitem nicht so gut, wie wir es gerne wären. Der Kernpunkt der christlichen Lehre ist, wir Menschen, wir sind ganz schön verkorkst. Wir machen ziemlich viele Fehler. Auch wenn wir es nicht wollen, aber wir werden aneinander schuldig. Tim Keller formuliert es mal so: Das Evangelium, dass Christus am Kreuz stirbt, ist, wir Menschen, wir sind schlimmer und verkorkster, als wir jemals befürchten könnten. Wer ganz ehrlich und ganz tief in seine Seele reinschaut und manchmal wahrnimmt, was er denkt oder was er sagt, der weiß, boah, in mir steckt echt viel Schlimmes. Wir Menschen, wir sind verkorkster und übler, als wir jemals befürchten könnten. Und gleichzeitig sind wir bedingungslos und radikal geliebter, als wir jemals zu hoffen gewagt hätten. Deswegen geht dieser Christus ans Kreuz und schreit zurecht, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Damit wir das nie erleben müssen. Egal wie sehr die Seele brennt. Jesus ist der, der dieses kosmische Leid, das unbeschreiblichste Leid auf sich genommen hat, damit wir wissen können, egal was passiert, Gottes Ja zu mir steht. Punkt. Und nichts kann uns von der Liebe trennen. So wie Paulus es schreibt, so ein starker Vers. Denn ich bin gewiss, wieder dieses Gewiss, ich bin mir sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Nicht die wir uns verdienen, sondern die er uns schenkt. Das ist Klage. Sie ist radikal ehrlich, sie ist trotzig zuversichtlich und das Wichtigste ist, sie schaut da hoch. Und egal wie sehr die Seele brennt, sie schaut da hoch und sagt, ich fühle es nicht, irgendwie glaube ich es nicht, ich sehe es nicht, aber das ist für mich der Beweis, dass Gottes Ja zu mir steht. Ich fühle mich verlassen, ich bin es aber nicht. Wir gehen jetzt in die Reflexionszeit und unsere Lobpreiser haben mir einen Riesenwunsch erfüllt, weil sie ein Lied für uns vorbereitet haben, das ich hunderte Male gehört habe, nicht in dieser Depressionszeit, sondern in der nächsten Krise, als unser Jüngster, der Axel, mehrfach in Tübingen operiert wurde. Und dieses Lied lief in Dauerschleife zwischen Nellingen nach Tübingen. Jeden Tag, wenn ich dort in die Klinik gefahren bin, lief dieses Lied und das hat mich durchgetragen. Und du kannst mit dem Lied, wenn es jetzt kommt, du kannst zwei Dinge damit machen. Die erste Möglichkeit, wenn du gerade durch ein Tal gehst, wenn echt die Seele brennt, dann nimm dieses Lied voll und ganz für dich in Anspruch. Vollumfänglich, egal ob laut gesungen oder einfach leise gehört, dann nimm es für dich. Und wenn du gerade sagst, hey, mir geht's gut, ich bin froh, ich bin dankbar, dann kennst du sicher jemand, der gerade eine schwere Zeit durchmacht. Und dann sing es doch genau für diese Person. Stell dich geistlich an ihre Seite oder stärk ihr den Rücken und sing es für die Person. Ich glaube, das kann was. Ich glaube, das ist wichtig.